HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Als Seelsorger geschätzt, als Pfarrer beliebt, als Fasernachtsclown gefeiert und jetzt beurlaubt. Sascha Jung. Der 43-Jährige war nicht mehr glücklich mit seinem Leben als Priester im Bistum Limburg. Da sind seine Zweifel am Zölibat, da ist aber auch Verzweiflung über den Zustand seiner Kirche. Reicht da eine Auszeit oder geht es doch längst um Abschied? Welche Rolle spielt der Missbrauch in der Kirche für seine Entscheidung und wie fühlt er sich jetzt, wo er seinen Schritt raus gemacht hat? Fragen an Sascha Jung, jetzt in HR Info das Interview. Herr Jung, wie würden Sie Ihren Gemütszustand derzeit beschreiben? Ist das eher so, was ein Glück, dass es endlich raus ist, oder ist es, du meine Güte, was habe ich denn jetzt gemacht?
Es ist ein bisschen was von beidem. Auf der einen Seite natürlich eine Erleichterung, dass das Versteckspielen gegenüber der Gemeinde, ich weiß etwas, was du nicht weißt, endlich vorbei ist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also ich bin von einem Spannungsfeld in das andere gekommen. Also bis ich beim Bischof war, hatte ich die Spannung, oh Gott, wie sage ich es meinem Bischof? Ja, und davor war die Spannung, was mache ich denn mit meinem Leben? Willst du das wagen und zum Bischof gehen und alles sozusagen ihm in die Hand geben und um einen Neuaufbruch bitten? Als dann diese ersten Schritte gegangen waren und ich beim Bischof dann war, dann kam diese Spannung auf den 10. März hin. Jetzt ist der 10. März vorüber, die Gemeinde weiß Bescheid. Ich fühle mich total aufgeräumt. Also mir geht es überhaupt auch jetzt nicht schlecht oder so, sondern ich bin ganz im Reinen mit mir, im Reinen mit dem lieben Gott, im Reinen mit dem Bistum. Ich denke auch im Reinen mit der Gemeinde. Und trotzdem auch wieder diese Spannung, wie geht es jetzt weiter? Ne? Mhm. Also diese Beurlaubung muss ja auch irgendwie gestaltet werden.
Wenn ich jetzt frage, Wehmut oder Neugier, was ist stärker?
Neugierde.
Auf jeden Fall?
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn Sie an die Menschen in Ihrer Gemeinde denken, da gab es Tränen, als Sie es verkündet haben?
Ja. Das ist ja so, dass ich mich mit den Flörsheimern zutiefst auch verbunden wusste und immer noch weiß. Die Tränen am Sonntag im Gottesdienst war ja auch so eine Sache, ich wusste überhaupt nicht, wie reagieren die denn? Schmeißen die mit den Gesangbüchern nach mir? Ich war aber völlig gelassen und auch, wie ich meine, so mit dem Blick auf mich selbst, auch souverän in dieser Situation. Ich bin ein sehr emotionaler Typ. Also im Kino oder vom Fernseher, da kann ich Rotz und Wasser heulen, wenn es emotional wird. Ne? Und wenn ich an Weihnachten Sissi gucke, dann kommen mir auch immer noch die Tränen, obwohl ich es schon so oft gesehen habe. Aber es ging dann, weil ich auch in dem Moment wusste, ich muss die Gemeinde jetzt stützen. Ich stürze die hier in eine Situation, da muss ich den Halt geben. Und deswegen habe ich das auch sehr souverän über die Bühne gekriegt, wenn man das so sagen darf. Und ich habe das wahrgenommen, es war mucksmäuschenstill in der Kirche. Hier und da fingen die Ersten an zu weinen. Und am Ende dann, als ich mich dann verabschiedet habe, gab es dann Applaus. Und Sie müssen ja auch überlegen, wir hatten ja auch Kinder da. Also es war begleitend der Kinderwortgottesdienst. Da saßen dann die Kommunionkinder von diesem Jahr. Ein Kind fing auch dann hemmungslos an zu weinen und das geht einem schon an die Nieren. Und ich habe jetzt mittlerweile ganz viele Briefe gekriegt, auch Mails, und die sagen alle, wir beglückwünschen Sie zu dieser Entscheidung. Wir haben das immer gespürt, dass da in Ihnen etwas ist, was nach Familie oder nach etwas anderem ruft. Wir haben gesehen, wie Sie sich in den letzten Jahren verändert haben. Auch wenn das für uns ein Verlust ist, wenn wir Sie ungern gehen lassen, Sie haben den richtigen Schritt gemacht und wir begleiten Sie mit unserer Sympathie, Solidarität und auch mit unserem Gebet.
HR Info, das Interview mit Sascha Jung, der Priester, ist aber nicht mehr Pfarrer in Flörsheim, weil er dieses Amt aufgegeben hat, aus Zweifel am Zölibat, wie zu lesen ist. Herr Jung, das müssen Sie mir mal erklären, Zweifel am Zölibat, was heißt das?
Ich habe das damals mit vollem Herzen versprochen, weil ich für mich überzeugend festgestellt habe, der Priesterberuf, den ich anstrebe, ist mir auf die Seele und auf den Leib geschrieben. Das passt zu mir.
Ich muss vielleicht sagen, Sie sind ja auch in Anführungsstrichen so ein Spätberufener. Sie haben erst eine Lehre gemacht. Es hat ja ein bisschen gedauert. Sie haben auch eine Beziehung gehabt vorher schon. Ja. Und dann sich entschlossen, könnte man meinen, jetzt weiß er ja, was er tut.
So ist es, ja. Das habe ich auch leichtfertig ganz oft gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ja vorher eine Beziehung gehabt. Ich weiß, auf was ich verzichte. Das war auch nicht so dahergesagt. Da war ich auch dankbar dafür, für diese Erfahrung. Aber in den letzten Jahren, in denen sich eben der Priesterberuf, das Pfarrerdasein gravierend verändert hat, unter dem Eindruck der aktuellen Lage der Kirche, die ja katastrophal ist, kamen mir immer mehr Zweifel, ob ich diesen Dienst, ob ich ja, diesen zölibatären Lebensweg weiterhin gehen kann. Und die Zölibatsfrage ist zwar so eine zentrale Frage, auch eine, die in der Gesellschaft als anstößig empfunden wird. Aber wenn ein
Wieso Künstler, anstößig? Zölibat anstößig?
Naja, 54% der deutschen Haushalte sind Single-Haushalte. Worin und woran unterscheide ich mich als ehelos Lebende, alleine als Single, vom Rest der Singles in Deutschland? Also der Zölibat als Verzicht um des Himmelreiches willen wird so als Zeichen gar nicht mehr gesehen oder wahrgenommen, weil ich mich ja so gar nicht mehr unterscheide als Alleinstehender. Das Anstößige ist natürlich zu sehen in den ganzen Kirchenmisieren, die wir gerade haben. Sexueller Missbrauch, die Heimlichkeiten, die Priesterkinder. In den letzten Jahren ist ja auch viel aufgedeckt worden an diesen Dingen, wo man sagt, okay, die predigen Wasser, aber trinken Wein. Also es stimmt nicht. Dieses zölibatäre Zeichen ist sinnentleert, weil sich ja keiner mehr dran hält. Und die ganze Sexualmoral, die die katholische Kirche vertritt, ist ja mittlerweile zum Haare raufen. Wir dürfen eigentlich in dieser Sache überhaupt nichts mehr sagen, weil wir jeglichen Kredit der Glaubwürdigkeit auf dem Bereich der Sexualität völlig verspielt haben. Wenn man nur jetzt mal so guckt, wo wir angekommen sind. Wir haben Priester und Bischöfe, die Nonnen vergewaltigen, kein Kondom dabei benutzen, weil es ja verboten ist, Humane Vitae, Paul VI. Dann aber ein Kind nicht zulassen und Nonnen zur Abtreibung zwingen. Also wie pervers ist das denn? Und wir stoßen uns hier an kirchenrechtlichen Dingen. Also der Zölibat ist ja keine dogmatische Geschichte, keine von Gott offenbarte Glaubenswahrheit, die unabänderlich durch alle Zeiten gelten muss. Wir haben es hier mit einer kirchenrechtlichen Regelung zu tun, die im Mittelalter aufgrund des Druckes von weltlichen Herrschern den Priestern aufgezwungen wurde. Und da muss ich sagen, dann muss man mal das Kirchenrecht angehen. Also ich muss eigentlich mit meiner zölibatären Frage gar nicht zu einem Seelsorger, gar nicht zu einem Spiritual, ich müsste eigentlich zu einem Kirchenrechtler gehen. Aber trotzdem kann ich nur über meinen Bischof und über die Diözese einen Weg finden, um auf der einen Seite für mich eine Lebensform jetzt zu klären. Wenn wir den Zölibat abschaffen wollen oder eine Änderung reinhaben möchten, dann müssen wir aber auch so Probleme, wie ich sie jetzt haben, auch als Zeichen der Zeit deuten, um eine Veränderung vielleicht herbeiführen zu können.
Wir haben jetzt über Sexualität geredet. Wie ist es mit Familie und diesen Geschichten, eine Beziehung eingehen? Ist das auch ein Punkt, der Ihnen fehlt, wo Sie sich nachsehen manchmal?
Ich bin ja kein Mensch, der keine Familie hat. Also ich habe das Glück, eine wunderbare Familie zu haben. Leider ist vor 3 Jahren mein Vater ganz überraschend gestorben, sodass ich jetzt so ganz nah meine Mutter und meine Schwester habe, die jetzt frisch verlobt ist, die jetzt auch bald heiraten will. Also ich erlebe Familie schon auch als etwas sehr, sehr Positives. Und doch fehlt in diesem Ganzen dieser eine Mensch, der um einen weiß, und zwar in der Ganzheit. Ein Mensch, wo man keine großen Worte machen muss, was Theologen ja gerne machen, aber der einem einfach nur mal in den Arm nimmt und wo man so ganz da sein kann. Und jetzt kommt nämlich genau das ins Spiel, was ich so immer gesagt habe, na, ich weiß ja, auf was ich verzichte. Und gerade weil ich weiß, auf was ich verzichtet habe als Priester, rührt sich in mir eben auch diese Sehnsucht wieder nach einer Beziehung. Und dann immer die Frage, ist das vielleicht auch der Weg, wo du dann ganz irgendwo zu Hause sein kannst?
Aber was glauben Sie, wäre für Ihre Kirche ein guter Umgang mit dem Zölibat? Ist das freiwillig stellen? Ist es ganz abschaffen? Es mag ja oder es gibt ja Menschen, die den Zölibat leben und mit Überzeugung leben.
So ist es, ja. Ich würde ja sagen, dass der Zölibat eine Lebensform sein sollte, die freigestellt ist. Jetzt werden natürlich Kritiker der Kirchenreformen sagen, er ist doch freigestellt, man kann sich doch frei dafür entscheiden. Nein, es ist aber an die Bedingungen dann geknüpft, erst dann Priester oder vorher auch Diakon werden zu können. Oder auch Bischof oder Kardinal und Papst werden zu können. Also Karriere ist verbunden mit zölibatärer Lebensform. Ich gucke da immer gerne auf die orthodoxen Geschwister. Denn die orthodoxe Kirche kennt ja den verheirateten und den unverheirateten Priester. Der unverheiratete Priester kann in der Kirchenhierarchie nach oben steigen. Der verheiratete Priester bleibt eben ein Pfarrer, ein Pope, der halt eben in der Gemeindeseelsorge tätig ist. Und ich finde, das wäre doch schon mal ein gangbarer Weg, dass man sagt, man stellt ihn frei. Und dann kann man gucken, wer halt eben von seinen zeitlichen Ressourcen, die der noch hat, kommt ja auch dann auf die Familie drauf an, noch für höhere Dienste zur Verfügung steht. Es gab nicht wenige, die gesagt haben, warte doch mal. Also vielleicht tut sich der Papst Franziskus und jetzt ist
die Amazonas-Synode.
Die ist im Gange. Ja, die ist im Gange und vielleicht wird es aufgehoben. Ja, aber wie ist es denn? Ich habe zu den alten Bedingungen angefangen. Wer garantiert mir denn, dass wenn die zölibatäre Lebensform aufgehoben wird, auch die Priester freigestellt werden, die schon, was weiß ich, vor zig Jahren und Jahrzehnten geweiht wurden. Und bei allem Respekt gegenüber meinem Papst und auch gegenüber über den ganzen synodalen Weg, der auch in Rom da sich etabliert hat, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ich glaube nicht, dass ich es erleben werde in meinen besten Lebensjahren, dass die zölibatäre Lebensform aufgehoben wird. Vielleicht habe ich auch mittlerweile bei all den Enttäuschungen, die mir Kirche zugefügt hat, auch da schon so ein bisschen das Grundvertrauen verloren. Aber wenn ich nur auf die Kirchengeschichte gucke und auf so die letzten Jahrzehnte, sehe ich, dass Kirche es immer geschafft hat, in gewissen Krisensituationen Selbstheilungskräfte zu generieren. Aber manchmal wurden auch diese Selbstheilungskräfte der Kirche wunderbar blockiert durch die Borniertheit von Kirchenfürsten. Und das erlebe ich jetzt auch so. Wir müssen was tun. Es muss sich unbedingt etwas tun, also im Hinblick auf Missbrauch und auf dieses. Aber es bleibt immer beim Konjunktiv. Und ich merke auch jetzt, dass irgendwie so der Knalleffekt, ich sehe ihn nirgendwo, ich sehe noch nicht mal eine Zündschnur. Es brennt überall, aber das Eigentliche kann nicht angegangen werden. Und deswegen muss ich jetzt für mich schon diesen Schritt gehen und kann nicht warten, womöglich und im schlimmsten Fall auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Sie sind jetzt schon einige Male auf den Missbrauchsskandal, auf Machtmissbrauch, auf starre Strukturen eingegangen. Das sind die Stichworte für die Krise, in der die katholische Kirche gerade steckt. Haben Sie eigentlich Zweifel, ob das noch Ihre Kirche ist, so wie sie jetzt dasteht?
Mir wurde ein großes Stück von meiner Kirche, das ist jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt, genommen. Natürlich ist es immer noch meine Kirche, die ich jetzt sehe und in der ich ein Glied bin, ein lebendiges Glied, aufgrund meiner Taufberufung, egal was mit mir wird als Priester. Ich bin und bleibe ein Teil dieser Kirche, aber so wie sie sich jetzt zeigt und auch wie sie jetzt enthüllt wurde, fehlt mir ein großes Stück der Kirche, in der ich groß geworden bin. Und auch das Strukturelle, was sich gerade verändert.
Was heißt das?
Das Strukturelle.
Nein, die Kirche, in der Sie groß geworden sind, was fehlt Ihnen da?
Es fehlt mir in der Kirche diese Ehrlichkeit und mir fehlt in dieser Kirche der Erweis, dass man ihr vertrauen kann. Also durch den sexuellen Missbrauch, aber auch durch den spirituellen Missbrauch haben wir ja wirklich jeglichen Kredit hier in der Gesellschaft, bei den Menschen ja auch verspielt. Man traut uns es schon gar nicht mehr zu, dass wir uns verändern können. Wir haben immer vertröstet. Und dieser Missbrauch in seiner Tiefe und seiner Schärfe, das ist etwas, was, jetzt werde ich vielleicht als Theologe ein bisschen wankelmütig, was eigentlich unverzeihlich ist. Wir glauben ja an das Sakrament der Versöhnung. Dass Gott sagt, das, was da geschehen ist, ich hebe es auf und ich verzeihe es dir. Aber ich finde, das, was passiert ist, das wird unser Gewissen, unsere Geschichte auf ewig halt eben auch prägen, so wie all die Gräueltaten, die im Mittelalter passiert sind. Das liegt aber lange her. Da kann man immer noch mal argumentieren, ja, damals war ja die Gesellschaft so und da war ja noch alles irgendwie ein bisschen anders. Aber das, was durch den Missbrauch offenbar wird, ist etwas, wovor sich einige Leute vor dem lieben Gott rechtfertigen müssen und was der Kirche etwas von ihrem schönen Kleid der Heiligkeit genommen hat.
Also da, wenn ich Ihnen so zuhöre, spüre ich einen richtigen Bruch, auch bei Ihnen.
Ja, das hat mich zutiefst erschüttert. Und Das ist jetzt keine Betroffenheitsrhetorik, wie wir sie von den Bischöfen kennen oder so, sondern da ist was kaputt gemacht worden und ich habe mich geschämt. Ich habe mich vor der Gemeinde sofort erklärt, als dann schon im Vorfeld die Zahlen offenbar wurden, ist mir schon der Kragen geplatzt und ich musste mal der Gemeinde was sagen. Also ich bin jetzt sofort darauf angesprochen worden. Dann haben die Bischöfe die Missbrauchsstudie vorgestellt. Ich habe die Pressekonferenz mir angeguckt, meine ernsthaften Zweifel gehabt, ob die Herren sich wirklich gut vorbereitet haben auf das, was da kommt. Ich fand von einer Kollegin von Ihnen die Frage berechtigt, hat denn keiner von Ihren Kollegen gedacht, jetzt kann ich meinen Dienst nicht mehr ausüben, was von Kardinal Marx mit einem klaren Nein beantwortet
sehr
wurde.
Sehr schnell auch.
Sehr schnell und das war's dann. Normalerweise verliert er auch immer viele Worte, es war nur dieses eine Wort. Und in dem Moment habe ich gedacht, kannst du denn noch Priester bleiben, wenn aus deinem Stand heraus sich Kollegen so an Kindern vergangen haben? Das war auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, ich muss hier raus.
HR-Info, das Interview mit Sascha Jung, der seine Gemeinde verlässt, um sein Verhältnis zum Zölibat zu klären und auch, weil er Abstand braucht zu seiner Kirche. Wenn ich ihn zuhöre, Sie gelten ja als ein sehr volksnaher Pfarrer, der bei den Menschen ist. Jetzt könnte ich ja auch sagen, um Gottes Willen, warum verlässt jetzt ausgerechnet so einer in dieser Situation diese Kirche, wo ich jetzt mal vermute, dass die Kirche so jemanden wie Sie jetzt hier gut gebrauchen könnte?
Genau das war der Punkt, weswegen ich die letzten Jahre vor dem Schritt, den ich jetzt gegangen bin, ja, gezögert habe oder mir diesen Mut nicht zugestanden habe. Das war ja immer da, dieses Mitleiden und du kannst jetzt nicht gehen, du wirst gebraucht, es muss einer die Stimme erheben, es muss jemand sich mit seinen Mitbrüdern auch solidarisieren. Ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt, der so fühlt, der so spricht. Wir sind ja dann doch auch eine gestandene Gruppe, auch jüngere Priester, die auch mit Sorge auf die Zukunft der Kirche von Limburg schaut. Als der neue Bischof kam, da fangen wir mal früher an, als der neue Papst kam, ist jetzt gerade 6 Jahre her, habe ich gedacht, endlich ein Mensch auf dem Stuhl Petri. Mhm. So eine spontane Reaktion, mit dem Papst wird es gut. Dann kam 2016 Bischof Georg. Ich stand im Dom, im Domchor, wo ich mitsinge. Nach der Weiheliturgie, nach all dem, was wir da gesehen haben, ging er dann so an den Ambo und lächelte uns an und sagte, hier bin ich. Jetzt habt ihr mich. Und mir sind die Tränen gekommen, weil ich auch da dachte, da ist jemand, der hat ein Herz und der hat ein Empfinden für uns. Und Bischof Georg hat die ersten Jahre jetzt auch in unserem Bistum schon so viel auch an Heilsamen, an Guten geschenkt. Den kann ich doch nicht im Stich lassen. Also genau dieser Reflex war immer bei mir da.
Aber jetzt?
Aber jetzt muss ich egoistisch sein, weil ich kann den Bischof nicht retten. Ich kann die Kirche nicht retten. Ich muss jetzt erstmal diese Fragen in mir klären, um dann auch ein verlässlicher und vor allen Dingen auch ein starker Priester zu sein, der in seiner Kirche auch etwas bewirken kann.
Hi Info, das Interview mit Sascha Jung. Herr Jung, zu unseren Interviews gehört immer auch diese kleine weiße Kiste, die ich vor Ihnen hier aufgebaut habe. Ja. Da tun wir immer was rein für unsere Gesprächspartner, auch für Sie, wenn Sie mal aufmachen wollen.
Ah ja, okay, ich habe es fast befürchtet.
Was sehen Sie?
Ja, also ich sehe Theaterschminke, ich sehe auch Schminkstifte mit einem Clown-Gesicht drauf. Das kommt mir sehr vertraut vor und ich sehe eine Aspirin.
Also Schminke und eine Aspirin. Ihre Aufgabe ist es nun, diese Zutaten zu einer kleinen Geschichte zu verbinden. Sie fängt an mit ein Pfarrer in Flörsheim.
Kam in eine Gemeinde, die sich der Fastnacht verschrieben hat. Relativ schnell war klar, der Pfarrer muss auf die Bühne. Das ist er zumindest auch seinem katholischen Verein, der KAB, schuldig. Der Pfarrer dachte, okay, machst einen frommen Dienst und gehst auf die Bühne. Das Ganze wurde dann zu einem Selbstläufer, weil der Pfarrer auf der Bühne seine Klappe nicht halten konnte und tatsächlich die Menschen auf eine andere Art und Weise begeisterte, wie bei seinen Predigten. Und was noch erschwerend hinzukam, er erreichte plötzlich Menschen über die Fastnachtsbühne, die schon lange mit der Kirche und ihrem Glauben abgeschlossen hatten. Also zog er immer weite Kreise. Erst in Flörsheim, dann in Mainz. Er wurde gehandelt für die Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz, sie singt und lacht. Und weil er eben seinen Mund nicht halten konnte und auch mit seinem eigenen Berufsstand und mit den Krisen der Kirche abrechnete, gab es dann relativ schnell auch von konservativen Kreisen Antworten auf die von ihm gestellten Fragen auf der Fastnachtsbühne. Es gab anonyme Drohungen, Es gab diffamierende Berichte in den Medien und das hat dem Pfarrer zunehmend Kopfschmerzen bereitet.
Also es gab einen regelrechten Shitstorm, wie man das heute so sagt, ne, so in dieser Kampagne. Und Sie haben die letzten Sitzungen dann auch nicht mehr, haben Sie nicht mehr mitgemacht, glaube ich.
Ja, weil in dem Moment war ich auch nicht mehr frei und ich hatte Angst, jedes Wort auf der Bühne wird mir jetzt im Mund rumgedreht und dann habe ich das gemacht. Einen großen Schwung an Solidarität habe ich erfahren von den Vereinen und von den Menschen dann auch hier in Flörsheim.
Wenn man Sie gesehen hat, kommt man ja schon den Eindruck gewinnen, dass Ihnen das auch Spaß macht. Mögen Sie auch die Freiheit des Narren?
Ja, wobei ich die auch als Theologe in Anspruch nehme. Theologie lebt davon, frei zu denken. Deswegen lebe ich die Freiheit des Narren, die Freiheit des Menschen, des Christenmenschen und die Freiheit des Narren.
Passt gut zusammen.
Ja, finde ich schon.
Herr Jung, Sie sind jetzt immer noch ein geweihter Priester, aber nicht mehr Pfarrer in Flörsheim. Sie sind beurlaubt.
Ich soll diese Zeit ganz bewusst für mich, für diese Verhältnisbestimmung nutzen. Und wenn diese Beurlaubung dann irgendwann an einen Punkt der erneuten Entscheidung kommen muss oder ja soll, dann muss ich überlegen, wie es weitergeht. Kehre ich in den Dienst zurück, wird diese Beurlaubung nochmal verlängert oder bitte ich den Bischof um die Suspendierung?
Wie ich Ihnen so zugehört habe in den letzten Minuten, in den letzten 20 Minuten, ist gibt es schon starke Argumente für Sie, den Weg aus der Kirche zu wählen, sozusagen den Weg aus dem Priesterstand zu wählen? Ist es tatsächlich noch ein ergebnisoffenes Verfahren bei Ihnen? Was würden Sie einschätzen selber?
Als ich mein Abschiedswort geschrieben habe, um das mit Limburg abzustimmen, kam eine Rückmeldung vom Personalchef, der sagte, wenn man das so liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass du schon entschieden bist. Das bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Grunde bin ich auch entschieden, weil sonst hätte ich diese Beurlaubung nicht erbeten. Aber ich möchte meiner Berufung und dem lieben Gott durchaus nochmal eine Chance geben und möchte nochmal ganz bewusst nochmal hingucken, um dann auch am Ende eine sehr, sehr verantwortliche Entscheidung endgültig treffen zu können. Es gibt ja so diesen Schritt, ne, die Schrittweise, man trifft eine Entscheidung. Und dann kommt man in so eine Entschiedenheit. Und ich glaube, das möchte ich in den nächsten Wochen und Monaten gerne noch erreichen. Vielleicht sieht es auch so aus, dass ich jetzt auch schon diese Entschiedenheit habe, mir dessen aber noch nicht in Gänze bewusst bin. Ich weiß es nicht.
Es wirkt ein bisschen so, wenn ich das sagen darf. Ja. Gibt es schon einen Plan B, was Sie machen wollen, wenn Sie kein Priester mehr sind?
Einen konkreten Plan B gibt es nicht. Natürlich spreche ich mit Freunden, auch mit Leuten, die so in der Arbeitswelt unterwegs sind und lote mal aus, was für mich möglich wäre. Ich denke, ein Pfarrer zu sein von Flörsheim und Pfarrverwalter von Hochheim, da kann man schon mithalten mit einem Geschäftsführer oder mit einem Firmenchef von einem mittelständigen Unternehmen. Was ich hier geleitet habe, das sind ja auch Erfahrungswerte, die ich mitbringe. Ich würde mal vorsichtig sagen, ich bin nicht unattraktiv für den Arbeitsmarkt. Also, dass ich sondiere, denke ich, ist gerecht und fair. Jetzt schon den Plan B fertig zu haben, das wäre unfair gegenüber dem Bistum. Und dann hätte ich auch ein schlechtes Gewissen und das würde ich dann auch nicht tun.
Also das ist noch offen. Wenn Sie beten dieser Tage, gibt es etwas, um was Sie Ihren Gott häufiger bitten?
Der geistliche Weg, den ich seit Jahren gehe, hat mich von diesem Bitten abgebracht. Sondern es ist ein kontemplativer Weg, in dem ich überhaupt gar keine Worte mache, sondern einfach mich in die Gegenwart Gottes begebe. Und da ist er mir sehr, sehr nah. Und deswegen bitte ich eigentlich um nichts, weil ich das Grundvertrauen habe, dass Gott in mir ist, um mich ist, bei mir ist und dass er mich den Weg führt, der für mich der richtige ist. Ich muss mich einfach nur von ihm führen lassen und dann ist alles gut.
Und das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Vielen Dank, Sascha Jung. Das war HR Info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler. Und wenn Sie den Podcast unserer Sendung suchen, dann finden Sie ihn auf hrinforadio.de.